Die Botschaft »Gottes Gaben finden immer ihren Platz« wurde gepredigt am 12.12.1963 in Jeffersonville, Indiana, USA. Diese Botschaft wurde von Stefan Hake übersetzt. Vielen Dank, Bruder Neville. Der Herr segne dich, Bruder. Guten Abend, Freunde. Ich bin gerade vorhin gekommen und dachte, dass ich hierher kommen und euch allen frohe Weihnachten wünschen könnte. Ich wusste nicht, dass ich das große Vorrecht haben würde, zu euch über das Wort des Herrn zu sprechen. Bruder Neville bat mich darum, und ich hatte dort oben in Phoenix und unten in Tucson und an verschiedenen Orten in der Gegend mehrere kleine Weihnachtstexte für eine richtige Weihnachtsbotschaft verwendet. Heute Abend, dachte ich mir, spreche ich über eine kleine Sache, die der Herr mir kürzlich in den Sinn gegeben hat, als ich dort in Colorado war. Ich machte mir Gedanken über etwas für die Weihnachtszeit und ich habe mir etwa 5 oder 6 kleine Punkte hier aufgeschrieben, Bibelstellen und so. Ich vermute, auch Bruder Neville und alle anderen Prediger tun das. Es scheint, als wird euch etwas zuteil und ihr macht euch Notizen dazu. Dann wartet ihr noch eine Weile und schreibt es auf. Ich vermerke es mir in einem Notizblock. Wenn ich dann mal aufgerufen werde, sehe ich darin nach und sage, was war das nochmal, das mir zuteil wurde? So ist es, wenn man unverhofft aufgerufen wird. Früher, als ich jünger war, war mein Verstand so, dass ich mich sofort an etwas erinnern konnte. Ich musste nicht warten. Ich dachte, vor 10 Tagen war ich an einem bestimmten Ort, das ist der Text, hier ist es und jetzt geht es los. Du weißt, Bruder Higginbottom, seit ich einige Meilensteile hinter mir gelassen und einige Flüsse überquert habe, geschieht es nicht mehr in der Weise, weil man doch schon ziemlich weit auf dem Weg fortgeschritten ist. Doch wie Bruder Neville kürzlich sagte, wir kommen unserem Zuhause immer näher. Es ist gut, wieder zu Hause zu sein. Als ich zurückkam, da schneite es sehr. Ich hörte von so vielen Unfällen und Dingen auf der Straße und dass Menschen umgekommen sind. Denk darüber nach, wie viele Hunderte jetzt zwischen heute Abend und dem neuen Jahr ihr Leben verlieren werden, wie viele Amerikaner sterben werden. Ihr wisst, auch manche von uns, die wir heute Abend hier sind, könnten darunter sein. Es kommt nur darauf an, wie wir vor Gott stehen. Dies ist eine traurige Nation, sagte dieser Bruder, überall Traurigkeit. Unsere Flagge hing 30 Tage auf Halbmast, alles nur wegen der Sünde und der Menschen, die den Weg und die Dinge Gottes nicht annehmen. Auch wenn wir mit jemandem nicht übereinstimmen, wenn wir es nicht auf brüderliche Weise tun können und dann, seht, wenn Christus im Herzen ist, dann spielt es keine Rolle, wie sehr ihr mit dem Menschen nicht übereinstimmt, ihr liebt und achtet ihn trotzdem. Ich stimme oft mit vielen Menschen nicht überein, dennoch habe ich noch keinen gesehen, mit dem ich uneins war und über den ich nicht mindestens gedacht habe, ich lege meinen Arm um ihn und nenne ihn meinen Bruder und versuche ihm so gut wie möglich zu helfen. Ich stimme vielleicht deshalb nicht mit ihm überein, weil ich nicht dasselbe glaube wie er und so weiter, dann aber kann ich ihm meinen Standpunkt darlegen und er mir seinen. Anschließend fügen wir es zusammen, kämmen es durch und sehen, was sich daraus ergibt. Bei einer solchen Unstimmigkeit sollte es niemals so weit kommen, dass wir böse werden und einander verletzen oder gar zerstören möchten oder etwas derartiges. Wir sollten immer versuchen, einander aufzuerbauen. Es ist eine Kältewelle, die hier durchzieht, nicht wahr? Es waren 22 Grad, als ich Tucson verließ. Nach Sonnenuntergang, wenn es dunkel wurde, waren es immer noch etwa 20 Grad. Als ich dann hier ankam, fing ich richtig an zu zittern, wisst ihr, an all die verschneiten Wege, an die Minusgrade, an das Eis und so weiter, musste ich mich erst wieder gewöhnen. Es ist sonderbar, dass man sich in einer so kurzen Zeit so akklimatisieren kann. Seitdem ich euch verließ, hatte ich kaum eine Chance, mich zu erholen. Ich habe durch das Wetter hier eine Art Nebenhöhlenvereiterung bekommen. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Seht, solange ihr jung seid, habt ihr etwas in euch, um es abzuwehren, aber wenn ihr älter werdet, stellt ihr fest, dass es nicht mehr so ist. Früher war es so, dass man es einfach ignorieren konnte. Etwas ist geschehen, so dass ihr es nicht mehr so abwehren könnt wie damals, als ihr noch jung gewesen seid. Ich habe festgestellt, dass das warme Klima einem alten Mann ein bisschen hilft. Ich weiß noch, wie ich als Kind, 7, 8, 10, 12, 14 Jahre alt, die Utica-Pike-Straße entlang ging, es war 8 oder 10 Grad unter Null und ich hatte nur Tennisschuhe an, aus denen die Zehen herausschauten. Man ging nicht einfach die Straße entlang, sondern durch den Schnee. Damals fuhren dort keine Autos, ab und zu sah man die Spur eines Pferdewagens. Morgens ging ich an dieser Hauptstraße entlang und trug nur eine alte Jacke, die mit einer Sicherheitsnadel zugemacht war, und hatte kein Hemd. Ich hatte nicht mehr an als jetzt. Bis zu meinen Knien war ich durchnässt, ging einfach weiter und schenkte der Sache gar keine Beachtung. Seht, ich hatte selten eine Erkältung. Doch das war vor etwa 45 Jahren. Man ist sehr viel schwächer geworden und hat schon viele Kilometer auf dem Tacho. Ihr wisst, wir können die Dinge nicht mehr so hinnehmen wie damals. Ich habe gesehen, dass Bruder Cap seinen Kopf hob. Du bist noch zu jung, um dir jetzt schon darüber Gedanken zu machen. Warte, bis du dahin gekommen bist, wo Bruder Neville und ich sind. Dann wirst du über viele Dinge anders denken. Man wird halt schwächer. Nun, wir hatten eine großartige Zeit im Herrn. Der Herr hat uns mächtig gesegnet. Dafür bin ich so dankbar. Ich denke, nächsten Sonntag werde ich wieder da sein. Wenn es Bruder Neville nichts ausmacht, werde ich, so der Herr will, zumindest morgens einen Gottesdienst haben und vielleicht am Abend einen Heilungsgottesdienst. Für Sonntagmorgen habe ich eine wichtige Botschaft, wenn der Herr will, dass ich sie bringe. Ich habe über meinen Text noch nicht weiter nachgedacht, sondern lediglich die Schriftstellen gelesen, ohne mich in den Zusammenhang zu vertiefen, wisst ihr? Es ist keine direkte Offenbarung vom Herrn, sondern es wurde mir nur groß. Ich möchte am Sonntag etwas zum Ausdruck bringen, von dem ich hoffe, dass es auf mancherlei Weise ein wenig weiterhilft. Jetzt muss ich auf das Feld hinaus. Fast jeder Tag ist verplant. Ich denke, Billy sagte mir, wenn ich von hier abgereist bin, dass ich gemäß dem Plan 2-3 Tage im April habe, an denen ich nach Hause kommen und zurück nach Tucson gehen kann. Das ist dann fast alles. Erst im nächsten Oktober oder November werde ich wieder in diese Gegend kommen, nachdem ich in Übersee war. Nun, noch 2 Tage bis Weihnachten, noch ein weiterer Tag, nicht wahr? Das wären dann 2. Ist Heiligabend am Dienstag? Am Dienstag ist Heiligabend. Ist es nicht furchtbar zu sehen, dass dieser große Feiertag, dem wir uns nahen, auf solch eine Art begangen wird, wie es geschieht? Es ist eine traurige Sache, eine leichtfertige Sache. Wenn man bedenkt, dass Kaninchen und der Mythos vom Weihnachtsmann den wahren Wert von Weihnachten weggenommen haben. Wir wissen es nicht und ich glaube es nicht. Als ich hierher fuhr, meine Frau sitzt dort hinten, hörte ich unterwegs einem Astronomen zu, dass sie jetzt auf die Idee gekommen sind, die mir ein Astronom vor vielen, vielen Jahren sagte, als ich noch Wildhüter in Indiana war. Man sprach davon, wie die Sterne zusammenkommen und sich formieren, so wie es mir der erste Astronom erklärt hatte. Sie behaupten, dass dies ein natürliches Ereignis, das sich alle, ich glaube, sie sagten alle 800 Jahre oder so, wiederholt. Saturn, Jupiter und wie der andere heißt, habe ich vergessen. Mars, nein, der nicht. Es ging darum, wie einige der Sterne auf ihren Umlaufbahnen dahinziehen und auf eine Linie mit der Erde kommen. Der Astronom heute Abend versuchte zu erklären, dass es tatsächlich eine natürliche Sache war. Das akzeptiere ich nicht. Ich glaube, dass es etwas Übernatürliches war, das Gott getan hat. Bei Gott sind solche Dinge übernatürlich. Er ist übernatürlich. Ich schaute nach und weiß, dass dieses auf den April zurückgeht. Wenn der Herr will, dass ich bis dahin lebe, werde ich bald 55 Jahre alt. Schaue ich auf mein Leben zurück, dann frage ich mich, wo die Zeit seit den ersten Weihnachtsfesten geblieben ist, als wir unsere Socken aufhingen und Mama vielleicht eine Orange oder 2 oder 3 Zuckerstangen hineintat. Das war für uns ein großartiges Weihnachtsfest. Ihr wisst, die Kinder freuen sich auf die Geschenke. Wir stellen fest, dass Weihnachten hauptsächlich wegen der Kinder gefeiert wird und dass sie sich darauf freuen. Heutzutage ist es für die Kinder da. Aber in Wirklichkeit sollte es für die Eltern sein. Sie sollten ihre Kinder lehren, was das wirkliche Weihnachten bedeutet. Ich glaube absolut nicht, dass Christus an einem 25. Dezember geboren sein kann, denn zu der Zeit ist es in Judäa kälter, als es jetzt hier ist. Wie hätten da die Hirten nachts ihre Herden bewachen und wie hätte auch die Volkszählung stattfinden können? Maria musste von so weit her bis nach Bethlehem in Judäa kommen, besser gesagt nach Jerusalem, um sich schätzen zu lassen. Das kann ich kaum glauben. Ich denke, sie kam nach Nazareth. Wie wäre das möglich gewesen? Es konnte einfach nicht sein. Ich glaube, dass Christus im Frühling geboren wurde, denn er war in jeder Hinsicht ein Lamm. Ist euch aufgefallen, dass er in einem Stall geboren wurde und nicht in einem Haus? Als man ihn ans Kreuz brachte, steht, soweit wir wissen, nichts darüber, dass er sie führte, sondern dass sie ihn führten. Wusstet ihr, dass ein Lamm oder ein Schaf zur Schlachtbank geführt werden muss? Es wird nicht zur Schlachtbank gehen, man muss es hinführen. Gewöhnlich ist es ein Ziegenbock, der die Schafe dorthin leitet. In den Schlachthöfen haben sie einen Ziegenbock. Der Ziegenbock geht auf diesem Weg voraus, bis sie dort angekommen sind, wo die Schafe hinuntergehen müssen, um getötet zu werden. Dann springt der Ziegenbock von dort heraus. Wenn jedoch die Zeit kommt, dass der Ziegenbock geschlachtet werden soll, macht er wirklich einen Aufstand. Er muss da rein. Aber natürlich kann man ihm das nicht verübeln. Doch es geht darum, dass ein Schaf geführt werden muss. Er wurde zur Schlachtbank geführt. Sie führten ihn, denn er war ein Lamm. Ich glaube, dass alles mit der Natur übereinstimmt und Lämmer werden im März, April geboren, ungefähr zu der Zeit, aber nicht später als Mai. Ich glaube nicht, dass es vor dem März oder nach dem Mai gewesen ist, sondern irgendwann dazwischen. Die Kirche, das Christentum, wurde auf dem Konzil von Nicäa mit dem Romanismus verheiratet. Die römische Nation nahm das Christentum an und machte daraus die universelle Religion, wie es genannt wurde. Sie schufen die universelle Religion, beteten Götzen an und hatten einen Sonnengott. Und gerade jetzt, vom 21. bis zum 25., hat die Sonne fast die gleiche Bahn. Wie nennt man das? Ich dachte, dass ich es weiß, doch im Moment fällt es mir nicht ein. Es ist das, wenn die Sonne so viel Zeit gewinnt und so viel Zeit verliert bis zum 21. Dezember, zwischen dem 21. und 25. Dezember. Oh, ich habe vergessen, wie es heißt. Jemand ruft Sonnenfinsternis. Nein, eine Sonnenfinsternis entsteht, wenn der Mond die Sonne verdeckt. Es liegt mir auf der Zunge, aber ich komme gerade nicht drauf. Es war der Stillstand der Sonne, der von den Römern als der Geburtstag des Sonnengottes bezeichnet wurde. Zu dieser Zeit fand der Zirkus statt. Dies feierten sie vom 21. bis zum 25. Dezember. Als Rom dann das Christentum auf ihre Art und Weise angenommen hatte, sagten sie, wir werden das gleiche Fest feiern, aber den Geburtstag des Sohnes Gottes daraus machen. Seht, zuerst war der 25. Dezember der Geburtstag des Sonnengottes Jupiter und dann der Geburtstag des Sohnes Gottes. Was für einen Unterschied macht es? Seht, auch wenn man es heute im Juli oder August oder wann auch immer feiern würde, ist es immer noch etwas Heiliges, sich daran zu erinnern, dass Gott uns die Hoffnung gegeben hat, die wir in uns haben. Nun sagt ihr, alle anderen haben den Weihnachtsmann und so feiern sie es. Können wir es nicht auch mitmachen? Nein, nein, dies ist für uns keine heidnische Feier, es ist eine geweihte Stunde. Wenn es kein Weihnachten gegeben hätte, gäbe es keine Auferstehung. Wenn es kein Weihnachten gegeben hätte, gäbe es keine Liebe, keinen Frieden, kein Jenseits für den Gläubigen, wenn es kein Weihnachten gegeben hätte. Nun, ihr sagt, was ist dann mit dem Rest der Welt? Seht, der aufleuchtende Blitz am dunklen, bewölkten Himmel zeigt, dass es zur Zeit der Dunkelheit Licht geben kann. Diese Lichter heute Abend beweisen ebenfalls, dass es in der Zeit der Dunkelheit Licht geben kann. Wann leuchtet das Licht am stärksten? In der Dunkelheit. Wenn ihr das Licht am Tag einschaltet, wenn die Sonne scheint, dann werdet ihr kaum bemerken, dass es an ist. Doch schon ein kleines, winziges Licht wird in einer Zeit der Dunkelheit hell leuchten. Und gerade jetzt herrscht Dunkelheit, in der jeder Christ ein Zeugnis von der Hoffnung, die in ihm ist, von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, geben sollte. Es geht nicht um irgendein Christkind, das damals geboren wurde, und um irgendeinen Baum, der eines Abends zu leuchten begann und dann durch den Wald ging. Das ist eine erfundene Geschichte, die keine Grundlage hat. Doch wir glauben felsenfest an das verheißene Wort Gottes von dem kommenden Messias und dass er am Weihnachtstag vor fast 2000 Jahren geboren wurde. Das glauben wir. Heute Abend werden wir in einer etwas anderen Art sprechen. Ich nehme an, dass euer Pastor bereits gepredigt hat und am Mittwochabend wieder sprechen wird. Ich weiß, er hat einen Text zurückgestellt, um mir heute Abend das Pult zu überlassen. Ich möchte, dass er ihn bringt. Ich möchte ihn gern hören. Ehe wir jetzt fortfahren, lasst uns nochmal für einen Moment die Häupter zum Gebet beugen. Himmlischer Vater, dies ist ein großer heiliger Augenblick, wenn wir über die verschiedenen Dinge hier in der Schrift nachdenken, die überall im Alten Testament von dem Tag sprechen, an dem Gott seinen Sohn senden würde. Wie haben diese Propheten damals ihre Zeit dafür eingesetzt, um das Wort Gottes zu prophezeien, das zu ihnen kam? Sie weissagten zu ihrer Zeit und sagten die Dinge voraus, die geschehen würden. Wir sehen, dass sich das alles in jener Nacht in Bethlehem erfüllt hat, als Gott die Welt so sehr liebte, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Wir danken dir dafür. Herr, heute Abend kommen wir hier zur Ruhe, um über dein Wort zu sprechen. Es ist so geweiht, Herr, und aus diesem Grund möchten wir zuerst mit dir reden. Wir bitten darum, dass du uns das Verständnis für dein Wort öffnest. Im Namen Jesus bitten wir es. Amen. Jetzt möchte ich aus der Schrift lesen, und zwar eine ganz einfache Weihnachtsgeschichte, die in Matthäus Kapitel 2 zu finden ist. Ihr könnt es aufschlagen und auch Johannes 3, 16. Vor einigen Abenden sprach ich in Phoenix, ihr Tonbandleute hier, die ihr die Tonbänder anhört, ich möchte, dass ihr euch dieses anhört, warum Jesus nach Bethlehem kommen musste. Warum musste er es tun? Die Sinnbilder von David, der sich dort auf dem Berg lagerte und wartete, der hinabblickte und sah, wie sich die Armee der Philister zum Kampf rüstete, habe ich genau mit der heutigen Zeit verglichen und ich fand heraus, was Bethlehem bedeutet. Christus ist unser Bethlehem. Ich könnte beweisen, dass alle, die aus Gott geboren sind, in Bethlehem geboren wurden, denn Christus ist Bethlehem. Genau das war er, das Brot des Lebens. B-E-T-H bedeutet Haus, E-L ist Gott und L-E-H-E-M, Lehem, bedeutet Brot, also Haus des Brotes Gottes. Jesus Christus war das Haus des Brotes Gottes, das Brot des ewigen Lebens. Jeder Mensch, der in Christus hineingeboren wurde, der ist in Bethlehem hineingeboren, in Gottes Brothaus. Heute haben diese Kirchen sich verbündet und eine Belagerung aufgerichtet, wie die Philister, um das Volk davon fernzuhalten. Jene tapferen Männer wussten, dass David gesalbt war und eines Tages König sein würde. Er war damals sehr unbeliebt, weil er unter seinem Volk auf der Flucht war. Doch eines Tages kam sein Ruf. Es waren tapfere Männer bei ihm. Und denkt daran, die meisten dieser Männer waren Heiden. Ein herrliches Sinnbild auf die heutige Zeit. Ein Mann war so tapfer, dass er an einem Tag 800 Männer mit seinem Speer tötete. Ein anderer stand in einem Linsenfeld und ein ganzer Trupp Soldaten kam herauf. Alle flohen, doch er blieb dort und er schlug die Männer, bis seine Arme ermüdeten. Ein anderer stieg an einem Tag, an dem Schnee gefallen war, in eine Zisterne hinab und erschlug mit bloßer Hand einen Löwen. Als ein Ägypter mit einem langen Speer hinter ihm herlief, nahm er einen Stecken und schlug ihm den Speer aus der Hand, ergriff den Speer und tötete damit den Ägypter und 300 Hauptleute. Es waren große Männer. David rief einmal aus, wenn ich doch noch einmal aus dieser Quelle trinken könnte, wo er damals seine Schafe morgens getränkt hatte, denn wenn sie aus dem Schafstall herauskamen, waren sie durstig. Diese Männer zogen ihr Schwert, kämpften sich 15 Meilen hindurch und brachten das Wasser. David sprach, das sei fern von mir, dass ich es trinke, und goss es als ein Trankopfer vor dem Herrn auf den Boden. Welch ein herrliches Sinnbild auf die gleiche Sache heute Abend aus Johannes 3, 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Was hat Christus getan? Das Leben, das er hatte, um ewig zu leben, goss er aus seinen Adern auf den Boden, sein natürliches Leben, auf den Boden als ein Sündopfer für uns. Auch heute gibt es unter den Heiden noch ehrenhafte, große Männer, die das Schwert ergreifen, dastehen und sich ihren Weg erkämpfen, um einen frischen Schluck Wasser für Christus, unseren David, zu holen, was heute sehr unpopulär ist. Wir wissen aber, dass unser David, der mit Macht kommen wird, alle Nationen unter seinen Füßen zertreten und sie mit eisernem Stabe regieren wird. Wirklich tapfere Männer stehen da mit dem Wort Gottes, schlagen furchtlos von einer Seite zur anderen, denn wir wissen, dass er in Kraft kommen wird. Nach Johannes 3,16 lesen wir nun von dem Besuch der Sterndeuter in Matthäus Kapitel 2. Als nun Jesus in Bethlehem in Judäa in den Tagen des Königs Herodes geboren war, da kamen Weise aus dem Osten nach Jerusalem und fragten: Wo ist der, der als König der Juden geboren ist? Denn wir haben seinen Stern im Osten gesehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Als der König Herodes das vernahm, erschrak er sehr und ganz Jerusalem mit ihm, und er ließ alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volks zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo Christus geboren werden sollte. Sie antworteten ihm: In Bethlehem in Judäa, denn so steht es bei den Propheten geschrieben: Du Bethlehem im Lande Judas, du bist nicht die Unbedeutendste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel weiden wird. Daraufhin berief Herodes die Weisen heimlich zu sich und fragte sie eingehend nach der Zeit, in der der Stern erschienen war. Dann sandte er sie nach Bethlehem und sagte: Zieht hin und sucht das Kindlein mit Fleiß, und wenn ihr es gefunden habt, so teilt es mir mit, damit auch ich hingehe und es anbete. Als sie das vom König gehört hatten, machten sie sich auf den Weg, und sieh, der Stern, den sie im Osten gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er dann dort stehen blieb, wo sich das Kindlein befand. Als sie den Stern erblickten, wurden sie hoch erfreut, und als sie in das Haus kamen, sahen sie das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, fielen nieder und beteten es an. Und als sie ihre Schätze geöffnet hatten, brachten sie ihm Geschenke, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und weil sie von Gott im Traum gewarnt wurden, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg in ihr Heimatland zurück. Es ist ganz eigenartig, wie Gott hier in einer geringeren Weise sprach. Gott spricht zu den Menschen durch Träume, das glaube ich, doch in diesem Fall gebrauchte Gott das Zweitrangige. Wenn ein Traum richtig gedeutet wird, kommt er einer Vision gleich, wenn es ein Traum ist, der ausgelegt wird. Gott hat Träume schon seit jeher im Alten Testament und durch alle Zeitalter hindurch benutzt, und er hat verheißen, sie in den letzten Tagen wieder zu gebrauchen. Nun, die Menschen können zu viel essen und so weiter und dann Albträume haben, das sind dann keine echten geistlichen Träume, sie werden nicht wahrgenommen, wenn man sie liest. Manches davon mag richtig erscheinen, doch es gibt auch echte geistliche Träume. Wir hier im Tabernakel wissen, dass Gott den Menschen Träume gibt. Sie werden ausgelegt, sie erfüllen sich, sie sind echt. Dennoch ist es eine zweitrangige Weise, es so zu handhaben. Der Grund, weshalb es damals so geschah, war, weil es zu der Zeit keinen Propheten im Land gab, um den Traum zu deuten. Es gab keinen Propheten, der die Träume deuten konnte, wie Josef und Daniel und jene Propheten damals. Seit 400 Jahren hatten sie keinen Propheten mehr gehabt, und Gott benutzte einen Traum für das Wohlergehen seines eigenen Kindes. Er tat es. Er sprach zu Josef, der ein gerechter Mann war und den Entschluss gefasst hatte, sie heimlich wegzuschicken, um kein öffentliches Aufsehen zu erregen. Ohne Zweifel hatte sie ihm von dem Besuch Gabriels und von dem, was er gesagt hatte, erzählt. Doch als er feststellte, dass sie Mutter wurde, war es zu ungewöhnlich. Ihr wisst, es war so außergewöhnlich. Und genau das ist heute der Fall. Gott tut Dinge auf ungewöhnliche Art. Es ist so ungewöhnlich, dass sogar gerechte Menschen es nicht erkennen können. Josef konnte es nicht verstehen. Es war zu ungewöhnlich. Er war ein guter Mensch, an ihm war nichts auszusetzen. Er war ein guter und gerechter Mann, doch es war so ungewöhnlich. Man sagt, Josef sei schon etwa 40 oder 45 Jahre alt gewesen, als er mit Maria verlobt war. Aber hier stellen wir etwas fest, das noch nie geschehen ist. Eine Frau war mit diesem Mann verlobt, und doch war sie schon schwanger. Es war so außergewöhnlich, dass Josef den Entschluss fasste, sie wegzuschicken. Doch genau im entscheidenden Moment sandte Gott seinen Engel, der ihm in einem Traum erschien und sagte: Fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das, was in ihr empfangen wurde, ist vom Heiligen Geist. Was muss Josef für einen neugeborenen Glauben gehabt haben, als er danach aufstand? Er benötigte keine Auslegung, denn der Traum war nicht in Symbolen gewesen. Es hatte ganz klar geheißen: Fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das, was in ihr empfangen wurde, ist vom Heiligen Geist. Es gab keinen Propheten, der die Auslegung hätte geben können, deshalb musste es auf diesem direkten Weg kommen, von Gott zu Josef. Gott wählte die zweitrangige Art und Weise. Was wird uns hier gezeigt, bevor wir zu unserem Text kommen? Es zeigt uns, dass Gott jede Fähigkeit unseres Wesens gebrauchen kann, wenn sie ihm ergeben ist. Er kann unseren Verstand, unsere Träume, unser Unterbewusstsein, unser Bewusstsein, unsere Zunge, unsere Gesänge, unsere Augen gebrauchen. Alles, was wir haben, kann von Gott gebraucht werden, wenn es Gott geweiht ist. Legt alles, was ihr seid, in die Hände Gottes. Dann wird er jede Verwendungsmöglichkeit und jeden Teil von euch gebrauchen. Ganz gleich, was es sein mag, er wird es gebrauchen, wenn es für seinen Zweck und seine Berufung geheiligt ist. Heute Abend werden wir über Gaben sprechen. Ich möchte den Titel nehmen, den ich mir aufgeschrieben habe, als Bruder Neville sprach: Gottes Gaben finden immer ihren Platz. Gottes Gaben werden immer abgelehnt, doch sie finden ihren Platz, wenn... Beachtet die Gaben, die diese Weisen ihm gebracht haben. Heute macht man sich gegenseitig Geschenke. Jeder muss ein Geschenk erhalten und jeder versucht festzustellen, was er wohl von dem anderen bekommen wird, damit er ihm etwas Gleichwertiges gibt. Wenn es nicht so ist, meint er am Neujahrstag, dass er es irgendwie ausgleichen muss. Alle, auch die Millionäre, sind besorgt und grübeln lange darüber nach, wie sie es anstellen sollen. Sie geben dem einen so viel, dem anderen so viel. Das Ganze ist verkehrt. Weihnachten, es gibt nur eine Gabe, die ihr geben könnt, und das seid ihr selbst. Gebt euch selbst Gott hin, denn Gott hat euch seine Gabe bereits gegeben. Ihr schuldet Gott nur eine Sache, nämlich dass ihr euch ihm hingebt. Oftmals werden in der Bibel Namen genannt. Wir beachten das heute nicht mehr. Ihr habt oft gehört, dass ich den Namen Ricky verschmähe, den manche Eltern ihren Kindern geben. Ricky ist ein schrecklicher Name. Ihr solltet sie so nicht nennen. Wenn ihr ein Kind mit dem Namen Ricky habt, dann ändert den Namen doch bitte unbedingt, wenn es einen Namen wie Ricky oder Elvis oder so hat. Ricky bedeutet eine Ratte. So wie ihr jemanden nennt, das prägt ihn. Neulich war eine Dame hier, die einen Jungen hatte, der Ricky hieß. James Ricky war sein Name. Sie nannten ihn Ricky, weil es so populär war. Ich sagte: Ändere den Namen. Ich sehe, dass jetzt Leute hier sitzen, deren kleiner Enkel heißt, der eine kleine Junge ist lieb und nett, der andere heißt Ricky und so ist er auch. Beobachtet ihn nur, sein Wesen ist genauso. Es waren wohl die Großeltern, denen ich sagte: Sagt der Mutter, sie soll den Namen dieses Jungen ändern. Ändert einfach den Namen und schaut, was mit dem Kind geschieht. Seht, ihr wollt das nicht glauben. Wir meinen, dass wir dafür schon zu lange gelebt haben. Wenn der Name nichts zu bedeuten hat, warum war dann Jakob, solange er Jakob hieß, genau das, was sein Name bedeutet, nämlich Überlister, Betrüger? Doch als er die ganze Nacht mit dem Herrn gerungen hatte, gab der Herr ihm einen anderen Namen. Er war damals etwa 60 Jahre alt. Er änderte seinen Namen von Jakob in Israel, ein Fürst Gottes. Und genau das war er. Warum musste Abram zu Abraham umbenannt werden, ehe das Kind geboren werden konnte? Warum wurde Sarai Sarah genannt, bevor das Kind geboren werden konnte? Oder Paulus, sein Name war Saulus, doch als er eine Begegnung mit Jesus hatte, änderte er ihn von Saulus in Paulus um. Simon wurde von Simon in Petrus umbenannt, was kleiner Stein bedeutet. All ihre Namen wurden geändert, denn wie ihr heißt, das hat eine Bedeutung. Wenn man etwas ausspricht, dann bezeichnet es etwas. Ich möchte mich damit nicht weiter befassen, denn wir kommen am nächsten Sonntagabend darauf zurück, wie ein Wort etwas bezeichnet. doch wir erkennen, dass diese Dinge wahr sind. Gebt Acht, was Gott tut. Wie sonderbar ist es, wenn wir heute Abend sehen, dass diese Männer, Sterndeuter, Gelehrte, bedeutende Männer aus dem Osten kamen, aus Babylon, das zu Indien gehörte. Sie gelangten nicht in einer Nacht dorthin, indem sie an einem Abend losgingen und am nächsten schon ankamen, sondern sie waren ungefähr 2 Jahre lang unterwegs. Sie haben kein Baby im Stall vorgefunden, sondern ein Kleinkind. Herodes tötete die Kinder, die höchstens 2 Jahre alt waren. Weil er wusste, dass es nicht ein neugeborenes Kind in der Wiege war, ließ er alle Kleinkinder töten. Doch er ließ nur diejenigen bis zu 2 Jahren umbringen, damit er sicher sein konnte, dass er dabei war. Er ließ sich die Zeit angeben, er wollte nicht zu viele töten, denn sie waren wie Sklaven für ihn. Er wollte sicher sein, dass er dabei war, und so sagte er, das Kind wird etwa 2 Jahre alt sein, töte deshalb alle, die 2 Jahre alt oder jünger sind. Dadurch wurde erfüllt, was der Prophet gesagt hatte, ein Geschrei hat man in Rama vernommen, ein Weinen und Wehklagen, Rahel weint um ihre Kinder, denn sie sind nicht mehr. Habt ihr beachtet, dass diese weisen, bedeutenden Männer dort in Babylon waren, als sie seinen Stern sahen? Sie sprachen, wir haben seinen Stern im Osten gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Sie kamen vom Osten, wo sie den Stern gesehen hatten, und zogen westwärts, denn Palästina liegt westlich von Indien. Sie zogen am Fluss Tigris entlang und gingen durch die Steppe, bis sie nach Bethlehem kamen, wo sie das Baby fanden. Denkt daran, Josef und die anderen blieben dort und gingen dann nach Nazareth, wo das Kind aufwuchs. Wir sehen hier, dass diese Männer, die Sternkundige waren und die Sterne beobachteten, erkannten, dass etwas vor sich ging, als sie dieses geheimnisvolle himmlische Licht dort erscheinen sahen. Sie wussten, dass der Messias, der Herrscher über Himmel und Erde, geboren werden sollte. Sie kamen, weil sie erkannt hatten, dass Gott in ein menschliches Wesen eingehüllt sein würde. Das geht aus ihrem Zeugnis hervor. Ihr wisst, euer Leben spricht viel lauter als eure Worte. Ganz gleich, was ihr sagt, die Menschen wissen, wer ihr seid, durch das, was ihr seid. Gebt Acht, was diese Leute, diese Sterndeuter, ihm darbrachten. Seht euch die Geschenke an, die sie ihm brachten. Diese ließen erkennen, wofür sie ihn hielten. Sie brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Gebt nun Acht, was diese Symbole, über die ich jetzt zu euch sprechen möchte, bedeuten. Ich habe mir hier einige Schriftstellen notiert, die wir, so der Herr will, gleich lesen werden. Nun, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Wie sehr passt Gold zu Christus, denn Gold in der Bibel spricht von Göttlichkeit. Gold bedeutet Gottheit. Wir kommen gleich darauf zurück. Weihrauch spricht von Gottesdienst und Myrrhe bedeutet Tod. Gott, Göttlichkeit im Dienst, um zu sterben. Genau das traf auf ihn zu. Die Dinge, die sie darbrachten, drückten aus, was sie dachten, wer er war. Ich sage uns heute dieses: Die Dinge, die wir ihm darbringen, machen deutlich, was wir über ihn denken. Versteht ihr, was ich meine? Wenn ihr es, jedes Wort, von ganzem Herzen glaubt, werdet ihr es dadurch zu erkennen geben, dass ihr alles dafür gebt, was ihr habt. Doch wenn ihr glaubt, dass die Gemeinde ein guter Ort ist, wo ihr mit besseren Leuten zusammenkommt, dann werdet ihr nur dementsprechend geben, ein paar gesellige Stunden mit den Leuten der Versammlung. Wenn ihr es aber wirklich von ganzem Herzen glaubt, dann gebt ihr alles dafür, was in euch ist. Es zeigt, dass ihr die Botschaft wirklich glaubt, ihr glaubt, dass sie die Wahrheit ist. So viele sagen, ich kann bis dahin glauben, ich glaube dieses. Ich glaube, das letzte Mal habe ich hier über Gläubige, Scheingläubige und Ungläubige gesprochen. War es nicht so? Habe ich hier nicht darüber gesprochen und wie jede Person eingestuft wird? Es wird dahin kommen, dass sie so viel davon annehmen können, den Rest aber nicht. Wie zutreffend waren jene Gaben für den Weg Christi hier auf Erden, der als Baby auf dieser Erde geboren wurde? Die Gaben, welche ihm die weisen Männer brachten, stimmten genau mit seinem Auftrag von Gott und mit seinem Lebensweg auf Erden überein. Nun, das Erste nimmt Bezug auf Gott. Dies war Gott. Jesus war Gott in Gestalt eines Menschen. Noch heute ist es für die Menschen schwer zu erfassen, dass er Gott war. Doch genau das war er. Er war nichts weniger als Gott. Er war Gott, geoffenbart im Fleisch. Er war der Schöpfer in seiner eigenen Schöpfung. Er war der Schöpfer in seiner Schöpfung, durch eine Schöpfung, für die Schöpfung. Er war der Schöpfer in seiner Schöpfung, durch seine Schöpfung, für seine Schöpfung. Alles, das Ganze wird wieder in Gott zusammengefasst. Seht ihr es nicht? Die Fülle Gottes. Er war der Schöpfer, und zwar deshalb, weil er Gott war. Und er war ein Wesen auf Erden, ein zeitliches Wesen, das bedeutet, dass er einen Anfang haben musste. Deshalb hat er sich einen Leib geschaffen, in dem er wohnte. Gott selbst schuf einen Leib für sich, damit er durch diese Schöpfung die verlorene Schöpfung retten konnte, die er geschaffen hatte. Es gibt nichts, was der Mensch ganz vernichten kann, nicht eine Sache. Ihr könnt nichts tun, um etwas völlig zu vernichten. Ihr mögt ein Stück Papier nehmen und es verbrennen oder ein Gebäude niederbrennen, ihr mögt einen Baum verbrennen, doch dadurch habt ihr sie nicht völlig vernichtet. Wenn die Hitze, das Feuer, alles zerstört, dann sind es nur die chemischen Bestandteile, die auseinanderbrechen. Sie kehren zu dem zurück, was sie am Anfang waren. Sie werden nicht vernichtet. So ist es mit einem Stück Holz, das ihr verbrennt. Wenn man ein Stück Holz verbrennt, wenn wir in der Ewigkeit leben würden wie Gott und die Welt viele Millionen Jahre bestehen würde, dann könnten die Chemikalien aus dem Holz und dem Feuer, die zu ihrem Ursprung zurückkehrten und in Atome zerlegt wurden, wieder zurückkommen und zu einem Baum werden, genauso wie er vorher war. Man kann nichts ganz vernichten, weil es ein gesprochenes Wort Gottes ist. Amen. Oh, das bewirkt, dass ich mich geistlich gut fühle. Was Gott sagt, das bleibt für immer bestehen. Amen. Seht, ihr könnt nichts völlig vernichten. Wir sind ein Teil dieser Erde und können niemals ganz vernichtet werden. Nein, die Seele, die sündigt, wird vernichtet, das erkennen wir. Doch der Körper, in dem wir leben, kann nicht vernichtet werden. Deshalb hat Gott sich einen Leib geschaffen. Er war der Schöpfer, der seine eigene Schöpfung schuf, damit er durch diese Schöpfung die erretten konnte, die in seiner Schöpfung verloren waren. Das bist du und ich, zeitliche Geschöpfe. Sein Wort zeigt dies genau, und er und seine Werke beweisen, dass er nichts weniger als der Schöpfer war. Er nahm ein Stück Brot, brach es und brach immer wieder von dem einen Brot und speiste damit 5000 Menschen. Danach sammelte man noch 7 Körbe voll Brocken auf, die übrig geblieben waren, und alle hatten sich mit Brot satt gegessen. Er nahm einen Fisch und brach davon ab. Wir erkennen, dass er diesen Fisch am Anfang geschaffen hat. Er hat das Brot am Anfang geschaffen. Er nahm den Fisch und brach davon ab. Vorher war es ein lebendiger Fisch gewesen, dann aber wurde er gekocht oder gebraten. So oft er davon abbrach, wuchs es wieder neu an. In demselben Moment, als er abgebrochen hatte, entstand ein neues Stück gekochter oder gebratener Fisch. Ist das nicht wunderbar? Es zeigt, dass er kein Geringerer als Jehova war. Er war der Schöpfer. Er konnte seine eigene Schöpfung nehmen und durch seine Schöpfung zum Ausdruck bringen, wer er war. Halleluja! Das bewies, wer er war. Er war Gott. Das Gold, das er als Geschenk bei seiner Geburt bekam, traf auf ihn zu. Er war der fleischgewordene Gott. Ich möchte hier etwas einfügen, es sind ja keine Fremden hier in dieser Gebetsstunde heute Abend, nehme ich an, doch lasst mich etwas sagen. Nun, dieses ist zum Nachdenken bzw. zur Vertiefung. Gebt Acht, denkt darüber nach. Jesus sagte in Johannes 14,12, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich tue, auch tun, und noch größere als diese wird er tun, denn ich gehe zu meinem Vater. Habt ihr das beachtet? Das hat der Sohn Gottes dem Gläubigen verheißen, dass der Gläubige in diesen letzten Tagen noch größere Dinge tun würde, als er getan hat. Johannes 14,12. Stimmt das? Glaubt ihr, dass Jesus das sagte? Beachtet, als Jesus das Brot durch Schöpfung vermehrte, nahm er ein Brotstück und hat aus dem bestehenden Brot weiteres Brot geschaffen. Als er den Fisch durch Schöpfung vermehrte, nahm er einen Fisch, der bereits als Fisch erschaffen war, und machte aus ihm mehr Fisch. Stimmt das? Er nahm Wasser, das möglicherweise zu Wein hätte werden können, und machte Wein daraus. Stimmt das?
Doch wir haben gesehen, dass er in diesen letzten Tagen in unserer Mitte Dinge geschaffen hat, ohne dass etwas da war. Stimmt das? Er schuf Eichhörnchen, wo keine Eichhörnchen waren. Das stimmt.
Er bleibt Gott. Er ist heute noch genauso Gott, wie er es damals und schon immer war und auch immer sein wird. Er ist immer noch Gott und fordert die Herzen auf, es zu glauben. Ihr werdet Größeres als dieses tun, ohne etwas in der Hand zu haben und davon abzubrechen. Sprich es aus und es wird so geschehen.
Wir stellen fest, dass er identifiziert wurde. Die Werke, die er tat, bestätigten, dass er Gott war. Sie bewiesen, dass er es war, denn er sagte, wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht.
Könnte der Christ heute nicht auch sagen, wenn ich nicht die Werke meines Retters tue, glaubt mir nicht? Seht ihr?
Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Wenn ihr die Werke, die Schöpfungswerke des Vaters, der ihn gesandt hat, tut, dann ist es Christus, der Schöpfer, der uns sendet und der die Werke Christi des Schöpfers tut. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht.
Dann muss der Christ heute das Leben so leben, wie Christus es getan hat, ansonsten haben wir das Recht zu sagen, es ist nicht so.
Beachtet, seine Werke bestätigten, dass er der Schöpfer war. Die Werke, die er tat, krönten das Zeugnis seines Lebens, dass er der Schöpfer war.
Es gibt keine Möglichkeit, daran vorbeizukommen. Deswegen waren sie mit ihrer Gabe in vollkommener Übereinstimmung mit Gott, als sie Gold als Geschenk darbrachten. Sie schenkten ihm Gold, was ihn als Gott identifizierte. Göttlichkeit wird immer durch Gold dargestellt, wie man es auch beim König Nebukadnezar sehen kann, durch eine goldene Krone, ein goldenes Haupt.
Nun zum Weihrauch, das wollen wir rasch durchnehmen. Weihrauch bedeutet Hingabe, um Jehova zu dienen.
Wenn ihr euch die Schriftstelle notieren möchtet, es ist 3. Mose 2, 2 und 3. Mose 16, 6 bis 15. Wir stellen fest, dass es zur Aufgabe der Priesterschaft gehörte, Jehova Opfer darzubringen.
Wenn ein Opfer dargebracht wurde, musste es zusammen mit Weihrauch geschehen. Es wurden dabei verschiedene Dinge genommen und zusammengefügt.
Zum Sündopfer, zum Speisopfer und zum Webeopfer wurde Weihrauch hinzugetan, denn Jehova hatte daran Wohlgefallen, wenn es mit Weihrauch gesalbt war, was bedeutet, dass es ein Dienst für Jehova ist, für Gott. Wir stellen fest, dass er Gott ist. Sie brachten ihm Weihrauch und es war ein Sinnbild dafür, dass er Jehova einen Dienst erwies. Jesus ist der Knecht Jehovas.
In Matthäus 12, 15 bis 21 stellen wir fest, dass er der Knecht Jehovas war.
Siehe, mein Knecht, an dem ich Wohlgefallen habe. Das war er. Ich gebe ihm meine Kraft.
Sein Leben war daher mit Weihrauch gesalbt, um Jehova zu dienen.
Was für eine Gabe brachten ihm diese weisen Männer dar?
Seht, die Gabe, die sie darbrachten, war dazu da, um Jesus als den Knecht Jehovas auszuweisen.
Wenn wir das nur tun könnten, um es durch unser Leben zu beweisen.
Unser Leben sollte beweisen, dass wir Knechte Jehovas sind.
Dazu war der Weihrauch bestimmt, das machte ihn zum Knecht Jehovas.
Nun zur Myrrhe. Myrrhe diente zum Salben der Toten.
Wir sehen in Johannes Kapitel 19, Vers 39, dass Maria und die anderen Myrrhe bei sich hatten, als sie zur Bestattung Jesu kamen, um ihn damit zu salben. Denn er musste für Jehova der Knecht des Todes sein.
Jemand musste sterben.
Das war ein Dienst, der für Gott getan werden musste, und niemand außer Gott selbst war würdig, es zu tun.
Die Myrrhe, die sie darbrachten, mit der er gesalbt wurde, macht deutlich, außer dass er Gott war und dienen sollte, dass dieser Gott in den Tod gegeben werden musste, um die Unvollkommenen zu erretten. Oh, was für eine gewaltige Sache!
Die ganze Schöpfung war verloren. Wir haben das vor kurzem in den 7 Siegeln durchgenommen.
Seht, die ganze Schöpfung war verloren. Alles war dahin. Alles gehörte dem Satan.
Es ist ihm zugefallen und er besitzt es immer noch.
Gewiss tut er das.
Das ist der Grund, weshalb wir kämpfen und all diese Schwierigkeiten haben.
Er, Satan, beherrscht jedes Reich. Jede Regierung, jeder König, jedes Reich wird von Satan beherrscht. Die ganze Welt wird von Satan beherrscht und geleitet. Das ist der Grund, weshalb wir all diese Schwierigkeiten haben. Jeder, der die Bibel kennt, kann euch sagen, dass es wegen Satan ist. Die Bibel selbst sagt, dass er die Welt beherrscht. Doch Christus wird alles erben, denn er ist jetzt unser Erlöser. Er kam, um die ganze Schöpfung zu erlösen, und niemand außer Gott selbst konnte es tun. Das ist der Grund, weshalb Gott nichts ohne einen Menschen tut. Er wirkt immer durch einen Menschen, denn er musste einen Menschen gebrauchen, um seine Eigenschaft als Retter zu entfalten. Er musste ihn in seinem Bilde ihm ähnlich machen, ihm einen freien Willen geben und es ihm überlassen, wie er handeln würde. Er konnte seine Wahl treffen. Er wusste, dass der Mensch, als er ihm diese Entscheidung überließ, fallen würde. Weil er das tun musste, wendet er sich um und macht den Menschen zu seinem Teilhaber. Er tut nichts, es sei denn durch einen Menschen. Das ganze Erlösungswerk ist durch einen Menschen geschehen. Halleluja! Der Tod kam durch den ersten Menschen, das Leben kam durch den zweiten Adam. Seht ihr, er tut nichts, weil er dafür einen Menschen nehmen musste, deshalb nimmt er dann auch einen Menschen, um wieder zurückzuerkaufen. Daher wurde Gott, Jehova ist Gott, zu einem Kind. Er wurde zur Sünde gemacht, damit er den Sünder erlösen konnte. Seht, das ist die ganze Sache. Seht, wie herrlich diese Gaben auf Jesus Christus zutreffen. Gold spricht von seiner Göttlichkeit. Sie waren keine Heiden, sie waren von Gott inspiriert. Sie haben sich nicht etwas eingebildet. Dies hier beweist, dass selbst die Weisen das Übernatürliche gesehen haben, denn ihre Gaben, die sie darbrachten, bewiesen und bezeugten, dass sie das übernatürliche Licht sahen. Weshalb? Es passt genau. Sie brachten Gold, Göttlichkeit. Sie brachten Weihrauch, Dienst. Sie brachten Myrrhe für seinen Tod. Als er ein Baby war, wiesen sie darauf hin, dass Gott im Fleisch den Tod erleiden würde, um den gefallenen Menschen zu erlösen. Wie können Menschen das ablehnen? Begreift ihr, wozu wir überhaupt hier sind? Woher kommen wir? Weshalb sind wir hier? Wir sind nicht einfach aus Zufall hier, wir sind zu einem Zweck hierher gebracht worden und wir müssen diesem Zweck dienen. Dennoch stehen wir immer noch auf der Grundlage der freien Willensentscheidung und können ihm dienen oder ihn ablehnen, so wie es bei Adam am Anfang war. Ich sehe gerade hier dieses Mädchen. Ich glaube, es ist die kleine Dame, die am Klavier war, und ich habe gehört, wie sie gesungen haben. Wir sprachen von ihnen, als wir auf dem Weg hierher waren. Da ist eine kleine Familie, die ihr ganzes Leben und alles Christus geweiht hat. Seht euch die Familie an, wie ordentlich sie ist. Schaut euch die jungen Mädchen an. Sie standen hier oben, ein gutes Vorbild für junge Frauen im Teenageralter. Vor einigen Wochen kam ich irgendwo hin, ich habe den Namen des Ortes vergessen. In New York gibt es ja ganze Stadtteile voll von diesen modernen Jugendlichen. Die Mädchen dort tragen hautenge Sachen und darüber nicht mehr als einen Bikini, wie sie es nennen. Sie tun alles, worauf sie gerade Lust haben, ganz gleich, was es ist. Weshalb? Weil sie zu diesen modernen Jugendlichen gehören. Sie können sich einfach alles erlauben. Wenn sie sich hinlegen und nicht aufstehen wollen, dann legen sie sich hin und stehen nicht auf. Wenn sie sich etwas Bestimmtes vorgenommen haben, dann tun sie es. Wenn sie es nicht tun wollen, tun sie es eben nicht. Ihre Gedanken sind ständig unterwegs. So weit kann es mit einer unbekehrten Gesinnung kommen. Ihr habt kein Recht, das zu tun, weil ihr nicht euch selbst gehört. Ihr seid durch Gott erkauft worden, durch Jesus Christus, den Sohn Gottes, der Fleisch wurde. Doch seht die Anhäufung der Sünde. Wenn man dann solche jungen Mädchen wie diese sieht, wie sie einen Unterschied machen, dann ist das für mich wie ein Licht in der Zeit der Finsternis. Es ist wie ein aufleuchtender Blitz, der wie eine Peitsche Gottes am Himmel zuckt, um zu zeigen, dass es Licht geben kann. Es kann Gerechtigkeit inmitten der Sünde geben. Maria, die Mutter Jesu, wohnte in der Stadt Nazareth, der verrufensten Stadt, die es damals im Land gab. Doch von dort wählte Gott eine kleine Dame, die seinen Sohn zur Welt bringen sollte, einen Brutkasten, einen Mutterschoß, durch den ein Baby geboren werden musste. Solch eine Person nahm er, um es zu tun. Gott wirkt durch Menschen, um Menschen zu erlösen. Er kann dich nehmen und durch dich wirken, um Menschen zu erlösen, wenn du ihm alles, was du bist, völlig weißt. Wenn du eine junge Frau bist, weihe deine Moral. Wenn du ein junger Mann bist, dann weihe deine Moral. Weihe deine Gesinnung, weihe dein Denken, weihe dein Herz, weihe deine Seele, weihe alles, was du bist, und lass Christus dadurch wirken. Welch eine herrliche Sache! Ihr müsst Flüsse überqueren, müsst über Brücken gehen, durch Dornengestrüpp und Dickicht, durch Wälder und durch dunkle Orte, über Bergen und Höhen. Was tut ihr? Eines Tages werdet ihr dastehen und zurückblicken müssen, um zu sehen, woher ihr kommt, und ihr werdet danach gerichtet werden, welchen Weg ihr gegangen seid. Richtet deshalb euer Alles, eure Gesinnung, eure Gedanken auf diesen Nordstern, das Zentrum Gottes, und weicht nicht davon ab. Haltet euch genau daran, er wird euch, wie die Weisen, geradewegs zu Christus führen. Nun, er wurde mit Myrrhe gesalbt. Wir stellen in Johannes 12, 1 und 7 fest, dass es genau das war, was mit ihm geschah. Er war der vollkommene Knecht Gottes, den er mit all seinen göttlichen Gaben gesalbt hatte. Er war mit allen Gaben Gottes gesalbt, denn er war Gott. Er war Gott. Seht, sie brachten ihm Gaben dar. Nun, ihr wisst, die meisten Menschen hier schicken einem immer etwas. Wenn es darum geht, ihnen etwas zurückzuschicken, könnte ich es nicht tun, denn es kommt aus der ganzen Welt. Ich könnte es einfach nicht. Ich schätze die kleinen Dinge, das, was die Leute tun, um ihre Dankbarkeit und so weiter auszudrücken. Das war es, was diese reichen Männer taten. Es waren Weise, und sie brachten Gold, reines Gold. Sie brachten den besten Weihrauch, den sie finden konnten. Sie brachten die beste Myrrhe, die sie bekamen. Wir sehen, was diese Frau in Johannes 12 getan hat. Wenn wir Zeit hätten, könnten wir es lesen. Aber ich will euch nicht zu lange hier behalten, weil morgen Montag ist und manche von euch arbeiten müssen. Seht, diese Frau brachte Myrrhe, diese teure Salbe, um den Geruch des Todes hinwegzunehmen. Sie zerbrach das Alabastergefäß und goss sie auf das Haupt Jesu. Judas sagte, das hätte man den Armen geben sollen. Er sagte es nicht, weil ihm die Armen besonders am Herzen lagen, sondern weil er von Anfang an ein Dieb war und das Geld verwaltete. Er sagte, das hätte man verkaufen sollen und nicht einfach. Jesus sagte, lasst sie in Ruhe, denn sie tat dies, um ihn für sein Begräbnis zu salben. Diese Frau war so dankbar, dass ihre Sünden vergeben waren, dass sie ihr ganzes Geld ausgab, die Alabasterflasche nahm, sie zerbrach und das Öl ausgoss, so dass der ganze Raum mit dem feinen Duft der Myrrhe erfüllt wurde. Sie hatte ihn zu seinem Tod gesalbt. Seht, sie tat diesen Dienst, ohne zu wissen, was sie damit tat. Sie war Gott einfach so dankbar. Wenn ihr für Weihnachten so dankbar seid, dann bedeutet es nicht, dass man sagt, ich gebe den Jonses ein Geschenk und sie geben mir etwas zurück. Ich werde am Morgen wissen, was ich bekommen habe. Warum öffnet ihr nicht euer Herz, schaut hinein, was darin ist und stellt fest, was ihr hier drinnen habt? Wenn wir sehen, dass es leer ist und dass nur negative Glaubenssatzungen und Sorgen der Welt darin sind, warum bittet ihr Christus da nicht darum, dass er es heute Abend erfüllt? Heute Abend, damit ihr die wirkliche Bedeutung von Weihnachten erfasst. Es ist Christus in euch, Gott, der im Herzen eines Menschen wohnt. Das ist die wirkliche Bedeutung von Weihnachten. Doch seht, heute werden wir so negativ. Der Teufel ist es, der uns dahin bringt. Es gibt buntes Zuckerwerk, ein Rentier, einen bärtigen Mann, der wie ein Flugzeug durch die Luft fliegt und auf der ganzen Welt mit einem kleinen Sack voller Spielzeug auf dem Rücken jedes Heim und jedes Kind besucht. Es ist einfach eine Lüge. Es ist nichts als eine Lüge. Doch seht, der Teufel hat dies getan, um die Gedanken der Menschen zu verdrehen. Die Geschäftswelt kam da hinein. Sie verdienen in der Weihnachtszeit beinahe genug, um sich während des ganzen restlichen Jahres ausruhen zu können. Vor kurzem sprach ich mit einem Geschäftsmann. Er sagte, alles, was ich benötige, sind diese 2 Wochen. Wenn ich nicht mein Personal beschäftigen müsste, würde ich bis zum nächsten Weihnachten warten. Ich könnte bis zum nächsten Weihnachten zum Angeln gehen oder was immer ich tun möchte. Er sagte, ich halte nur die Jungs beschäftigt. Ich behalte sie hier, damit mein Geschäft geöffnet bleibt, sodass ich meine Ausgaben und so weiter bezahlen kann. Mehr tue ich nicht, bis es wieder auf Weihnachten zugeht. Seht, es ist eine große kommerzielle Sache geworden, obwohl es eine Anbetung sein sollte, eine Anbetung. Gott hat Jesus so sehr mit seiner eigenen Fülle gesalbt, dass er die Gabe Gottes für die Welt war. Durch ihr Geschenk, das die weisen Männer ihm brachten, bewiesen und zeigten sie, dass sie in ihrem Herzen wussten, wer er war und was er für sie tun würde. Deshalb war es nicht verwunderlich, dass sie zunächst niederfielen und ihn anbeteten. Sie handelten in der richtigen Reihenfolge. Bevor sie es überhaupt begreifen konnten, fielen sie nieder, beteten ihn an und dann brachten sie ihre Gaben dar. Genau auf diese Weise soll Weihnachten gehandhabt werden, ihn anzubeten, dann eure Gaben darzubringen, indem ihr euren Leib als ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer darbringt. Wisst ihr, was geschah, nachdem die weisen Männer das getan hatten? Der Vater und die Mutter von Christus, der Pflegevater natürlich und auch die Pflegemutter, denn Gott war sowohl sein Vater als auch seine Mutter, wir stellen fest, sie haben die Geschenke von den weisen Männern angenommen. Kein Wunder, dass sie als weise Männer bezeichnet wurden. Sie waren weise. Sie besaßen wirklich Weisheit. Wenn die Menschen heute nur so weise wären, genauso weise. Nur ein weiser Mensch kommt zu Christus. Ein Mensch, der sich von ihm abwendet, ist ein unweiser Mensch. Denn nur ein weiser Mensch kommt zu Christus. Gebt nun Acht. Danach haben die weisen Männer ihn als das, was er sein würde, identifiziert. In der Schrift sehen wir, dass er genau das war, Gott, der dient, um zu sterben. Wofür? Göttlichkeit im Dienst Gottes, um zu sterben. Jesus war die Göttlichkeit, der die Aufgabe hatte, zu dienen und zu sterben, um dadurch die Welt zu erlösen. Doch wie hat die Welt darauf reagiert? Sie haben es verweigert, sie haben es abgelehnt. Weshalb? Ein großer Teil von ihnen tat es gerade deshalb, weil er starb. Sie sagten, er kann doch nicht Gott sein und sterben. Der Mensch, der Leib, war nicht Gott, aber Gott war in dem Leib. Dieser Leib muss vergehen. Der Christus, der in euch ist, ist der Einzige, der euch auferwecken kann. Das ist Göttlichkeit, Gott in euch. Nun, gebt Acht, dasselbe geschieht jetzt. Sie lehnen Gott ab, der sich bestätigt hat. Habt ihr es begriffen? Gewiss lassen sie ihren Namen in ein Gemeindeverzeichnis eintragen und sie sagen, ich werde versuchen, gemäß dieser Glaubenssatzung zu leben. Sie legen einen Eid darauf ab. Doch es geht darum, Gott anzunehmen und dieselbe Art von Gaben zum Ausdruck zu bringen, so wie sie es taten. Durch eure Gabe ist ersichtlich, dass ihr ihm, dem bestätigten Gott, euer ganzes Wesen übergeben habt. Dann identifiziert ihr euch mit Gott, indem ihr alles, was ihr seid, Gott hingibt. In dieser Zeit, in der wir jetzt leben, weist Christus sich immer noch aus als Gott bei den Menschen. Er ist immer noch Gott, weil er das Wort ist. Wenn wir sehen, dass sich das Wort selbst auslebt, dann wissen wir, dass ein Mensch das nicht kann. Es ist Gott, der das Wort durch Menschen zum Ausdruck bringt. Jesus selbst sagte, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, ich kann nichts tun, ich bin ein Mensch. Doch mein Vater, der in mir wohnt, zeigt mir all diese Dinge, die er selbst tut. Amen. Da habt ihr es. Was ist es? Gott, der sich im Menschen bestätigt. Das Gleiche ist auch heute. Gott, das verheißene Wort für diese Zeit, kann sich in euch bestätigen. Amen. Dann gebt euch ihm ganz hin. Zeigt, dass ihr an ihn glaubt. Überlasst euch Gott. Glaubt ihm. Seid zum Dienst bereit und seid willig, euch selbst und euren eigenen Gedanken zu sterben. Doch heute wird es ebenso abgelehnt wie damals. Beachtet, Gott leitete die Weisen mit ihren Gaben. Ungefähr 2 Jahre lang folgten sie dem Stern. Das macht deutlich, dass es sich nicht um ein natürliches Ereignis handeln konnte. Denn wenn sich die Sterne auf ihren Umlaufbahnen gekreuzt hätten, würde das zeigen, dass etwas Besonderes vorlag. Es sei denn, diese Weisen hätten es schon lange, bevor es stattfand, gesehen und gewusst, dass sie sich auf ihrer Bahn kreuzen mussten. Und diese kreuzten sich zu der Zeit genau über Bethlehem. Sie begannen ihre Reise lange vorher und wussten, dass diese Himmelskörper sich in diese Richtung bewegten. Gott hat die Sterndeuter geführt, denn sie hatten die richtigen Gaben. Gott leitete diese weisen Männer, weil sie die richtige Gabe hatten, um seinen Sohn zu identifizieren. Oh, wie gewaltig! Versteht ihr das? Ihr Weisen von heute, erhebt euch im Namen des Herrn. nicht mit irgendetwas Erfundenem, sondern mit der Gabe, die Gott für diesen Tag verheißen hat, und Gott wird euch leiten, damit bestätigt wird, dass Jesus Christus derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Da habt ihr es, weise Menschen. Gott leitete diese Gaben, denn es waren die Gaben, die ihn identifizieren sollten. Weise Menschen von heute, die weg vom Gemeindetrubel und all den Dingen der Welt und hin zum lebendigen Wort Gottes blicken können. Gott wird seinen Sohn durch sein Wort identifizieren, denn genau das ist er. Ich und mein Vater sind eins. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Es ist heute dasselbe Wort, er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Ein weiser Mensch folgt dem, denn Gott sorgt dafür, sich selbst dadurch zu identifizieren. Amen. Eine Gabe, eine echte, bestätigte Gabe Gottes. Gott bringt sie durch all dies hervor, um sich selbst dadurch auszuweisen. Auf diese Weise wurde Christus identifiziert, durch Gold, Myrrhe und Weihrauch, durch diese Männer, die sein Leben vorschattierten und durch Sinnbilder zeigten, wie sein Leben sein würde. Gott brachte sich dienend zum Ausdruck, um zu sterben, um dadurch die Nation zu erlösen, denn er sollte sein Volk von ihren Sünden erretten, nicht die Welt, sondern sein Volk würde er von ihren Sünden erretten. Die Bibel sagt hier, in seinen Namen werden die Heiden vertrauen, die Heiden werden in seinen Namen vertrauen. Amen. Mit anderen Worten, die Braut, die Herausgerufenen aus den Heiden, werden ihr Vertrauen in den Namen Jesus Christus setzen. In seinen Namen werden die Heiden vertrauen. Gott leitete sie, denn die Gaben, die sie darbrachten, waren für die Zeit passend. Beachtet, wie ich gesagt habe, hat Gott sein Wort schon am Anfang im ersten Buch Mose eingeteilt. Ich kann das erste Buch Mose nehmen und euch jedes Zeitalter in der Bibel zeigen, bis zu diesem jetzigen Zeitalter. Alle Kulte und die Dinge, die wir heute haben, kann ich euch im ersten Buch Mose genau zeigen. Gott hat von seinem Wort so viel für dieses, so viel für jenes, so viel für ein anderes, für jedes Zeitalter zugeteilt. Dann sandte er einen Propheten, der gesalbt war, um dieses Wort zur Erfüllung zu bringen. Es untermauerte schon das Nächste, das kommen würde. Seht, so wie beim Messias, es war auf ihn ausgerichtet. Jeder Prophet, der kam, hat durch sein Leben, durch seine Wesensart, das Wort, das für jene Zeit gegeben worden war, das geschriebene Wort, erfüllt. Auch hat er vorausgesagt, was der Nächste sein würde, und jeder von ihnen sprach von ihm. Amen. Denn er war die Fülle, er war das Haupt der Propheten, er war das Wort Gottes, er war die Propheten. Amen. Da ist er. Beachtet, wie wunderbar, was er war, jeder einzelne dieser Propheten. Als er dann kam, war er die zum Ausdruck gebrachte Fülle aller Propheten, denn sie waren das Wort des Herrn. Er selbst sagte, wenn man schon jene, an die das Wort Gottes erging, Götter genannt hat, wie könnt ihr mich verdammen, wenn ich sage, dass ich der Sohn Gottes bin? Seht, sogar jene in den Zeitaltern wurden Götter genannt, Gott selbst bezeichnete sie als Götter. Was waren sie? Sie waren Verkörperungen seines Wortes. Hier war er, die Fülle des Wortes, die verkörperte Gottheit, Gott geoffenbart im Fleisch. Beachtet, diese Gaben, die diese Männer darbrachten, hätten sie nicht einem Propheten bringen können. Das wäre nicht richtig gewesen. Diese Gaben hätten nicht dem Elia oder dem Mose gegeben werden können, sie mussten zu ihm gelangen. Weil diese Gaben ausschließlich für jene Zeit bestimmt waren und weil durch diese Gaben zum Ausdruck gebracht werden sollte, wer er war, deshalb kam Gott und beschützte sie. Er bewahrte sie 2 Jahre lang, bis sie das vollkommene Licht fanden. Wie zutreffend! Heute ist es genauso. Wir haben Menschen, die genauso treu, nett und aufrichtig sind. Doch seht, es wird etwas hervorkommen, wie Gott es immer getan hat, um diesen Tag auszuweisen. Dies ist der Tag, von dem gesprochen wurde, dass diese Dinge geschehen werden. Es werden nicht viele sein, nur sehr, sehr wenige, die gerettet werden, so sagt es die Bibel. Es wird nur eine Handvoll sein. Jesus selbst sagte, wie es war in den Tagen Noahs, als 8 Seelen gerettet wurden. 8 Seelen aus einer Generation, so wie diese. Wie es war in den Tagen Noahs, was war damals? Es war ein mächtiges, kultiviertes Volk mit bedeutenden Werkmeistern und Baumeistern. Alles, was sie hatten, war gewaltig. Diese Zivilisation hat gewaltige Dinge wie damals. Wie es war in den Tagen Noahs, so wird es beim Kommen des Menschensohnes sein. Gott ließ Noah sein verheißenes Wort zum Ausdruck bringen. Es war sehr zutreffend. Die Arche war in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes, denn er hatte gesagt, dass er die Menschheit vernichten wird. Doch er rettete, was er konnte. Diese weisen Männer brachten ihre Gaben und ihre Gaben bezeugten, wer er war. Das ist der Grund, weshalb Gott diese Gaben beschützte, und zwar auf dem ganzen Wege. Er beschützte sie, bis sie mit den Gaben ankamen, denn sie stimmten mit der Zeit überein. Versteht meine Gemeinde das? Das ist es, was jetzt vor sich geht. Ich hoffe, es geht nicht über eure Köpfe hinweg. Seht, ich muss es fast in einem Gleichnis ausdrücken. Aber seht ihr es? Die Dinge, die jetzt geschehen, stimmen mit diesem Tag überein. Laodicea. Es ist die rechte Zeit. Das ist der Grund, weshalb Gott es beschützt hat, und er brachte es hindurch, um sich selbst zum Ausdruck zu bringen. Gaben, obwohl es einen Tod gekostet hat und ein Stolperstein auf ihren Weg gelegt wurde, ist es eine passende Zeit, das stimmt, passend für den Tag. Das ist der Grund, dass Gott es so beschützte, wie er es tat. Er wird es bewahren, bis sein Zweck erfüllt ist. Oh, ich las eine Geschichte, die mir vor nicht langer Zeit wieder in den Sinn kam und die hierzu passt. Dies begab sich in einer großen Stadt dieser Nation, in New York, am Heiligabend. Dort gab es eine arme Familie. Der Vater hatte Tuberkulose und seine Frau ebenfalls. Sie lebten in ärmlichen Verhältnissen. Er war schwächlich und niemand stellte ihn ein. Er besaß keine Ausbildung, die Leute wollten ihn nicht. Er war einfach ein Ausgestoßener und wurde zu einem Straßenhändler. Ihr wisst ja, was ein solcher Mensch tut. Er geht einfach umher, sammelt Dinge auf, geht damit hausieren und holt sich, was er kriegen kann. Von dem bisschen, was er damit verdient, versucht er zu leben. Wie ein Hausierer auf der Straße. Er kaufte Nadeln und allen möglichen Kleinkram. Für eine Packung bezahlte er vielleicht 1 Cent, dann verkaufte er sie für 5 Cent. So verdiente er an einer Packung 4 Cent an einem Tag. Ihr sagt, das ist ein guter Verdienst. Doch denkt daran, alles, was er an einem Tag verkaufte, brachte vielleicht 20, 30 Cent ein und er hatte eine Familie. Seine kleine Frau war schwächlich und starb. Die Weihnachtszeit kam, die kleine Tochter war unterernährt, weil sie nicht die rechte Nahrung bekam und zog sich auch Tuberkulose zu. Sie war noch klein, etwa 8, 9 oder 10 Jahre alt, noch nie hatte sie zu Weihnachten eine Puppe bekommen. Und das war es, was sie sich als Geschenk wünschte, eine Puppe. Der Vater war nicht in der Lage, ihr eine medizinische Behandlung zukommen zu lassen. Weil er sah, dass sich der Zustand des kleinen Mädchens schnell verschlechterte, unternahm er, was er nur konnte, um genügend Geld zusammenzubekommen, damit er ihr zu Weihnachten eine Puppe kaufen konnte. Wenn er doch nur genügend zusammenbekommen könnte, um ihr eine kleine Puppe zu kaufen. Als es auf die Weihnachtszeit zuging und schlechtes Wetter einsetzte, da bekam das kleine Mädchen eine Art Lungenentzündung und nur wenige Wochen vor Weihnachten starb sie. Und der Vater war natürlich gebrochenen Herzens, er ging zu seiner kleinen Blechdose und nahm das Geld heraus. Und er dachte an sein kleines Mädchen, das sich eine Puppe wünschte, wie alle kleinen Mädchen. Seht, in ihr ist schon eine kleine Mutter. Ihr habt schon beobachtet, wie ein kleines Mädchen mit einer Puppe umgeht. Das ist ihre Natur, sie wird ja einmal Mutter. Eines Tages, wenn sie am Leben bleibt und so weiter, wird sie Mutter werden. Ihr wisst, es liegt in ihrer Natur. Das ist der Grund, weshalb kleine Mädchen gerne Puppen haben. Sie möchte sich um sie kümmern, denn sie ist sozusagen eine kleine, werdende Mutter. Sie wollte also eine kleine Puppe haben, denn sie hatte noch nie eine. Der Vater hatte alles gespart, was er konnte, um ihr die kleine Puppe zu kaufen, doch sie starb. Der Vater bekam irgendetwas an seinem Verstand. Seine Frau war ihm genommen worden und auch seine kleine Tochter, und es kam mit seinem Verstand so weit, dass er mit seiner kleinen Tochter sprach, wenn er abends zu Bett ging, obwohl sie schon beerdigt war. Er aber dachte, dass er sich mit ihr unterhielt und sagte ihr, »Liebling, es wird nicht mehr lange dauern, dann wird Papa dir diese Puppe zu Weihnachten kaufen. Papa hat dir die Puppe versprochen und ich werde sie kaufen.« Schließlich war Weihnachten da. Natürlich wisst ihr, wie es ist. Die Reichen hatten ihre tollen Partys, die Kerzen brannten, in den Kirchen wurden die Messen gehalten und über Jesus und so weiter gesprochen. Man ging gewohnheitsmäßig zur Messe, es wurde gesungen, man hörte Weihnachtslieder und anderes. Doch sie wussten nichts von dem, was in einer abgelegenen Straße vor sich ging. Dieser arme Mann dort wusste nicht mehr, was er tat. Er wollte unbedingt, dass sein kleines Mädchen die Puppe bekommt, denn sie hatte so um diese Puppe gebettelt. Er ging also hinaus und kaufte ihr eine kleine, zerlumpte Puppe, ein kleines Ding für ungefähr 30 Cent. Er kaufte diese kleine, schmutzige Puppe dort an der Straße. Es war ein wirklich kalter Abend. Ein Schneesturm setzte ein, es fiel viel Schnee, New York liegt direkt an der Küste. Die Straßen füllten sich, die Menschen saßen in ihren großen Limousinen. Auf Trinkpartys feierte man die Geburt Christi, worüber wir heute Abend sprachen. Sie meinten, die rechte Art, es zu tun, bestehe darin, die Sorgen und dergleichen einfach hinunterzuspülen. Neulich stand ich in einem Geschäft, in dem eine Frau mit zwei Mädchen sprach. Sie wollten wissen, was sie für ihren Vater kaufen könnten. Eine von ihnen besorgte ihm eine Stange einer gewissen Zigarettensorte. Die andere sagte, sie werde ihm Whisky und ein Kartenspiel kaufen. Ist das etwa ein Geschenk zur Erinnerung an die Geburt des Herrn Jesus Christus? So geht es vor sich. Ihr seht, es ist alles nur ein großer Haufen Kitsch und hat überhaupt nichts mit Weihnachten zu tun. Wir stellen fest, dass dieser kleine Mann einfach umherwanderte. In seinem Herzen wusste er, dass seine kleine Tochter gestorben war, trotzdem ging er hin und kaufte die Puppe. Er dachte, ich gehe einfach los, irgendwo werde ich sie finden, sie wird irgendwo auf der Straße sein und ich werde sie finden. So machte er sich auf den Weg. Er konnte sich nichts vormachen, sie war nicht in dieser kleinen Hütte dort und auch nicht in dem kleinen, schäbigen, schmutzigen Bett. Sie war schon beerdigt, das wusste er. Dennoch dachte er, dass er sie auf der Straße finden würde und sagte sich, ich werde einfach weitergehen. Während die anderen ihre Weihnachtslieder sangen, ging er durch die Straßen. Als er die Straßen entlang ging, trug er diese kleine, schmutzige Puppe unter seinem Mantel, hielt sie an sein Herz und dachte an sein kleines Mädchen. Schließlich fiel er einem Polizisten auf. Der Polizist hatte selbst schon einiges getrunken. Er lief auf die Straße, packte den alten Mann, drehte ihn herum und sagte, »Weshalb treibst du dich hier herum?« Er sagte, »Herr, ich bringe dieses Püppchen zu meiner kleinen Tochter.« Er sagte, »Wo wohnst du?« Er sagte ihm, wo er wohnte. Darauf sagte er, »Nun, du gehst doch in die entgegengesetzte Richtung. Du bist betrunken. Geh wieder zurück.« Er sagte, »Herr, ich bin nicht betrunken. Ich habe meiner kleinen Tochter versprochen, dass ich ihr zu Weihnachten ein Geschenk geben werde. Für ein kleines Mädchen ist eine Puppe das richtige Geschenk.« Er sagte, »Ich möchte sie mal sehen.« Dann zeigte er ihm die kleine, schmutzige, zerlumpte Puppe. Er hielt sie fest an seine Brust gedrückt. Der Polizist, der selbst schon fast betrunken war, schob ihn zur Seite und ging weg. So ging der alte Mann weiter die Straße hinunter, während es heftig schneite. Um Mitternacht gingen die Partys zu Ende. Am nächsten Morgen hatte es aufgehört zu schneien und die Sonne war herausgekommen. All diese Menschen, die auf diesen tollen, ausgelassenen Partys gewesen waren, hatten Eisbeutel auf ihrem Kopf, weil sie zu viel getrunken hatten. So feierte man die Geburt Christi. Viele von ihnen waren heiser von der Feier und dem ganzen Trubel. Doch ein Stück weiter auf der Straße fand man den alten Mann. Als sie ihn umdrehten, hatte er die Puppe noch immer an sein Herz gedrückt. Ich glaube, er brachte sein Geschenk zu ihr. Er fand sie in einem Land, das nicht hier ist. Dorthin brachte er das Geschenk. Es war ein geeignetes Geschenk. Gott sei uns gnädig. Doch es hat ihn das Leben gekostet. Es gab für ihn überhaupt keine andere Möglichkeit, ihr diese Gabe zu geben, denn sie war ja schon beerdigt. Die einzige Weise, wie es geschehen konnte, war, selbst auch hinüberzugehen. Die kleine Puppe mit dem schmutzigen Gesicht war nicht allzu viel wert, schätze ich. Warum hatte er es getan? Um das Versprechen zu erfüllen, das er gegeben hatte.
Ganz gleich, was die Menschen über die kleine schmutzige Puppe in seinen schmutzigen Händen dachten, damit erfüllte er ein Versprechen an sein kleines Mädchen. Manchmal sieht man das Evangelium als Singen und Spielen an. Sie wollten es nicht als Gottes Gab, doch dadurch wurde die Verheißung erfüllt, dass er seinen Sohn geben würde. Wisst ihr was? Auch ihn hat man dem Tode überlassen, wie einen Landstreicher auf der Straße. Das stimmt genau. Sie haben ihn sterben lassen, wie einen Landstreicher auf der Straße. Auch heute behandelt man ihn wie einen Landstreicher auf der Straße. Doch er erfüllte das, was er zu erfüllen hatte. Er war die Gabe, die Gott der Welt verheißen hatte. Heute Abend möchte ich ihn als meinen Retter an mein Herz drücken. Auf diese Weise möchte ich in den Tod gehen oder wohin auch immer. Ich habe ihm mein Leben versprochen. Ich will es ihm übergeben. Ganz gleich, wodurch ich gehen muss, wenn ich durch den Tod gehen muss, wenn ich erschossen werden soll, ganz gleich, was geschieht, ob ich verlacht, als verrückt bezeichnet und von den anderen christlichen Gemeinden hinausgetan werde, es ist ein Geschenk Gottes, das ich in meinem Herzen trage. Er gab es mir, ihm will ich es wiederbringen. Lasst uns noch kurz unsere Häupter beugen. Ich spreche über geeignete Gaben. Es war ein geeignetes Geschenk für das kleine Mädchen, denn sie wäre später Mutter geworden, daher war die kleine Puppe das geeignete Geschenk für sie. Ein Retter war eine geeignete Gabe, die Gott der Schöpfer seiner Schöpfung geben konnte, um uns aus dem Zustand, in dem wir uns befanden, zu erretten. Ich frage mich heute Abend, während wir uns jetzt dem Weihnachtsfest nahen, ich nehme an, dass dies die letzte Botschaft ist, die wir bis Weihnachten hören werden, es sei denn, wir hören, wie jemand eine Radiopredigt hält, ich frage mich heute Abend, ob wir die Gabe angenommen haben, die Gott uns verheißen hat, das ewige Leben durch den Glauben an Christus und den Empfang des Heiligen Geistes. Wenn ihr es noch nicht habt und Gottes echtes, wahres Weihnachtsgeschenk empfangen möchtet, würdet ihr dann eure Hand heben und sagen, »Bruder Brenham, ich weiß nicht, manchmal habe ich es geglaubt, doch wenn ich darauf schaue, was für Dinge ich tue, dann habe ich etwas gezweifelt.« Zweifelt nicht mehr, Freunde. Seht, es ist zu spät, weiter im Zweifel dahin zu gehen. Lasst uns dessen wirklich sicher sein. Sage, bete für mich, Bruder Brenham. Ich möchte Gottes Geschenk an die Welt haben, Jesus Christus. Ich möchte, dass dies ein echtes Weihnachten ist. Ich nehme den Heiligen Geist in meinem Herzen auf, der mich wie in einer Wiege in allen Stürmen des Lebens bewahrt. Und eines Tages darf ich mit dieser Gabe des ewigen Lebens in seine Gegenwart kommen. Auf dieser Grundlage wird er mich annehmen. Das ist die einzige Weise, wie er es tun wird. Nun, habt ihr heute Abend die richtige Gabe, die richtige Einstellung? Vater, ich werde dir folgen, wohin du auch gehst. Was immer du zu tun gebietest, werde ich tun. Was immer dein Wort mir zu tun gebietet, werde ich tun. Jawohl. Ich gebe nichts darum, was alle anderen sagen. Ich werde es befolgen, denn ich möchte deine Gabe haben, das Leben, und Christus ist das Wort. Wenn ihr nicht das ganze Wort glauben könnt und sagt, nun, ich weiß nicht, ich glaube dies, ich glaube das, aber das kann ich nicht annehmen und jenes kann ich nicht annehmen, dann seid ihr wie die 70, die davongingen. Sie können weder das ganze Wort glauben, noch Christus in der Fülle seiner Gottheit und seines Dienstes aufnehmen und sind auch nicht bereit zu sterben, wie er es für euch getan hat. Würdet ihr dann mit gebeugtem Haupt eure Hand erheben und sagen, bete für mich? Gott segne euch, Gott segne dich, Gott segne dich, Gott segne dich, kleines Mädchen. Oh, Gott segne dich, ja, ich sehe deine Hand, der Herr segnet euch gewiss. Diese kleine Gabe, Christus, die Gott der Welt sandte, wurde durch die Sterndeuter bestätigt, auch durch sein eigenes Leben, durch seinen Tod, durch seine Auferstehung, auch wenn ihr sie annimmt. Er identifiziert sich mit euch, dass ihr ihm gehört und er euch. Wenn ihr die Reaktion auf das Wirken des Geistes Gottes zu dieser Weihnachtszeit in euch noch nicht wirklich seht, möge es euch jetzt zuteil werden. Himmlischer Vater, wir stolpern dahin wie der Landstreicher auf der Straße, für den niemand Verwendung hatte. Die Welt machte einfach weiter mit ihren törichten Feiern, wie sie es auch heute Abend tun, Herr. Manchmal fühlen wir uns wie der Landstreicher, aber wir haben eine Gabe angenommen. Deshalb beten wir, Vater, dass du uns zu einer Gabe machst,
zu einem Licht für diese sterbende Welt. Viele hier haben ihre Hände erhoben, dass sie die Gabe Gottes möchten. Er gab seinen eingeborenen Sohn, er selbst kam herab und wurde Mensch. Er erniedrigte sich so sehr, er kam so einfach und demütig, dass sie nicht einmal ein Bett hatten, in dem er geboren werden konnte. Ein Tier, eine Kuh oder ein Pferd musste beiseite treten und seine Krippe abgeben. Die Menschen waren in solch einen Zustand gekommen. Er kam in eine Krippe herab, in einen Stall, der in einen Felsen gehauen war, dort am Rande eines Hügels in Bethlehem. Diese kleine Stadt wurde viele Jahre zuvor vom Sohn einer Hure gegründet. Dann stellen wir fest, Herr, dass man an einem kalten Abend zu ihm sagte, »Rabbi, wir möchten mit dir heute Abend nach Hause gehen.« Er sagte, »Nun, die Vögel haben Nester und die Füchse haben Gruben, ich aber habe keine Stätte, wo ich mein Haupt niederlegen kann.« So ließen sie ihn sterben, wie den Landstreicher auf der Straße. Himmlischer Vater, können die Christen, können die Menschen heute sehen, dass dies die große Gabe ist? Viele, mehr als ein Dutzend, schätze ich, haben hier heute Abend ihre Hand erhoben, dass sie den Heiligen Geist empfangen möchten. Möge es ihnen ergehen wie den weisen Männern, vielleicht wird niemand von den anderen in der Versammlung erkennen, was vor sich geht. Jener Stern, jenes geheimnisvolle Licht, ist 2 Jahre lang über die Sternwarten hinweggezogen. Damals, bevor es Uhren gab, haben die Menschen die Zeit anhand der Sterne berechnet. Niemand, kein Historiker, hat darüber geschrieben. Niemand wusste etwas davon, und dennoch war es da. Diese weisen Männer mit ihren geeigneten Gaben wurden genau dorthin geführt. Möge dasselbe Licht heute Abend in das Herz all derer, die hier anwesend sind, hineinkommen. Es mag keine Gemütsbewegung sein, es mag nicht dies oder das sein, vielleicht wird es sonst niemand bemerken, so wie es bei den weisen Männern war. Doch möge heute Abend etwas in einer solchen Weise in die Herzen dieser Männer und Frauen, Jungen und Mädchen, gelegt werden, so dass diese Gabe Gottes ihr Leben salbt und sie von diesem Abend an verändert sind. Sie werden nicht mehr so sein, wie sie bisher waren, von jetzt an werden sie ganz veränderte Geschöpfe sein. Mögen sie sich wie die weisen Männer abwenden und nicht zu den Dingen dieser Welt zurückkehren, zum Königspalast des Herodes. Weil sie von Gott gewarnt wurden, wandten sie sich ab. Gewähre es, Herr. Ich bete heute Abend, dass alle weisen Menschen hier, ob Junge oder Mädchen, ob Mann oder Frau, die weise genug sind, sich heute Abend von den Dingen dieser Welt abzuwenden, von heute an nicht wieder dahin zurückkehren. Sie werden nach Ablauf dieses Tages und dieses Abends nicht mehr zu den Dingen der Welt zurückkehren. Mögen sie weise sein, möge die geheimnisvolle Stimme, die sie veranlasste, ihre Hand zu heben und zu sagen, ja, ich will die Gabe Gottes haben, die bewirkte, dass sie ihre Hand erhoben, sie heute Abend mit seinem Tod, seiner Beerdigung und Auferstehung identifizieren, indem ihnen der Heilige Geist gegeben wird. Mögen sie sich absondern. Herr, mögen diese Frauen hier heute Abend, denen es so schwer fiel, nicht mit der Welt mitzumachen, ihr Haar wachsen lassen und sich wie Damen kleiden und auch das Make-up und dieses künstliche Zeug ablegen. Denn es ist eine Art Beweis, dass sie nicht gesund sind, dass etwas verkehrt ist. Möge heute Abend dieses geheimnisvolle Licht, Herr, das sie veranlasste, ihre Hand zu heben, sie dahin bringen, dass sie sagen, Herr, ich wende mich heute Abend von den Dingen der Welt ab. Mögen diese Männer, die das Echte noch nicht empfangen hatten, mit ihren Frauen sprechen und sie veranlassen, sich von den Dingen, die sie tun, abzuwenden. Mögen wir heute Abend alle gemeinsam umkehren, Herr, weil wir von Gott durch die seltsame kleine Botschaft von dem Licht Gottes gewarnt wurden, das unsere Herzen berührt. Mögen wir heute Abend umkehren und den Rest unserer Tage für dich leben und auf einem anderen Wege als dem, auf welchem wir gegangen sind, mit dir nach Hause gehen. Gewähre es, Herr. Mache uns, jeden Christen hier, Vater, der dich aufgenommen hat und dir glaubt, heute Abend zu besseren Christen. Sie haben versucht, ein christliches Leben zu führen, doch mögen sie sich heute Abend absondern und diese Gabe empfangen. O Gott, es ist ein verachteter Weg. Die Frauen werden als altmodisch und so weiter bezeichnet. Die Männer werden Fanatiker genannt. Doch wir sind dazu bereit, Herr. Heiliger Geist, wende uns gerade jetzt um. Wende mich um, Herr. Ich möchte keinen Weg gehen, der mich von dir wegführen würde. Herr, ich möchte nur auf dem Weg gehen, den du mich gehen lassen willst. Ich möchte, dass die Gabe meines Herzens so vollkommen ist, dass dadurch hier auf Erden bewiesen wird, Herr, dass du nicht tot bist, sondern lebst. Du bist der Gott der Lebenden, nicht der Gott der Toten. Die Toten sind mit Fliegen und Schmeißfliegen bedeckt, die Keime und noch mehr Schmeißfliegen hervorbringen. So ist es, wenn ein Mann zum ersten Mal trinkt, seine erste Zigarette raucht, seine erste Lüge ausspricht, seine Frau zum ersten Mal hintergeht, oder wenn die Frau ihren Mann hintergeht oder Dinge tut, die verkehrt sind, dann ist es, als hätte eine Schmeißfliege sie gestochen. Es häuft sich an, es wächst im Schmutz, denn es ist wegen einer toten Seele im Inneren. Böse Geister werden tätig, der eine böse Geist bewirkt, dass man auch dieses tut, dann der andere, dass man noch jenes tut, weil man dieses eine getan hat. O Gott, mögen sie umkehren und zum Leben kommen, mögen sie sich erheben und die Engel Gottes mit den Gaben des ewigen Lebens herabkommen, Herr, damit sie von Sieg zu Sieg gehen, gewähre es, Vater. Heute Abend wenden wir uns von den Dingen und den Sorgen der Welt ab, denn Gott hat uns gemahnt, dass die Zeit nahe ist und Jesus zur Erde zurückkommt. Möge uns der große Heilige Geist heute Abend das ewige Leben schenken, nach dem wir uns sehnen. Gewähre es, Herr. Wir beten, dass du uns diese Segnungen gewährst, denn wir bitten es im Namen Jesu Christi. Wir wollen unsere Häupter gebeugt halten. Die weisen Männer damals folgten dem Licht, bis sie das vollkommene Licht fanden. Möge das kleine Licht heute Abend, das euch veranlasste, eure Hand zu erheben, auch wenn ihr sie nicht erhoben habt, als es euch getroffen hat, möge euch dieses Licht geradewegs zu dem vollkommenen Licht führen. Lasst uns alle aufstehen, um eine Zeit der Hingabe zu haben. Wir wollen heute Abend unser kleines Herz hier zu einer Wohnung für Christus machen. Denkt an meine seltsame kleine Geschichte von dem Landstreicher heute Abend. Heute Abend ist Jesus Christus tatsächlich wie jener Landstreicher auf der Straße. Das stimmt. Er war wie ein Landstreicher. Oh, natürlich, wir sagen, wir dienen ihm, sicherlich. Aber all der Glitzerschmuck und Glanz, das ist er nicht. Das ist er nicht. Er musste sterben, um euch diese Gabe, nicht eine Puppe, sondern das Leben zu bringen. Er musste sterben, um es tun zu können, um zu euch zu gelangen. Es war der einzige Weg, um euch erreichen zu können. Er konnte nicht einfach hier auf die Erde kommen und ein vollkommener Mensch sein, wie er es war, und zu euch gelangen. So konnte er es nicht tun. Dafür musste er sterben, um euch die Gabe Gottes zu bringen. Wie der Landstreicher sterben musste, um seinem Mädchen die kleine Puppe zu bringen, so musste Christus sterben, um Gott zu euch zu bringen. Wir möchten es heute Abend annehmen. Während wir unsere Häupter noch gebeugt haben, wollen wir unsere Hände zu Gott erheben und ihm hier heute Abend unser Leben neu weihen. O gnädiger Gott, wir möchten deine Gabe. Ich bin hier zu dieser Weihnachtszeit, Herr, und ich erkenne, wenn ich mich auf dieser Erde umschaue, den Glitzerschmuck und den Glanz dieser Zeit. Ich kann da draußen dieses laodizeische Zeitalter sehen, von dem die Bibel sagt, dass du außerhalb deiner Gemeinde bist. Du wurdest verworfen und zu einem Flüchtling bezüglich deiner eigenen Gemeinde und deines eigenen Volkes. Du wurdest abgelehnt. Ein Flüchtling ist jemand, der abgewiesen wurde. Du bist von deiner eigenen Gemeinde abgelehnt worden. Du bist von deinem eigenen Volk abgelehnt worden. Sie wollen dich nicht, Herr, und sie haben dich verlassen wie den Landstreicher auf der Straße. Doch Gott, und trotzdem gingst du hin und bist gestorben, um uns die Gabe Gottes zu bringen. In Demut nehmen wir sie an, Herr. Ich bete, dass du unsere Herzen und unser Leben erfüllst. Wende uns bitte um von diesem Abend an. Mögen wir völlig dein sein, während wir uns dir weihen. Nimm mich an, Herr, es sind viele Fehler, die ich in meinem Leben gemacht habe. Lieber Gott, während ich hier an dieser geheiligten Stelle stehe, wo das Evangelium gepredigt wurde und wo wir dich hier gesehen haben, sogar in einem großen Licht, das auf sie herabstrahlte, dafür sind wir so dankbar, Herr, weihe ich mich für dieses Weihnachten nicht, wie die Welt es tut, oder um eine neue Seite aufzuschlagen. Herr, ich möchte deinen Sohn aufnehmen, ich möchte deine Gabe annehmen, Herr. Ich will die Gabe des ewigen Lebens durch Christus annehmen. Und wahrlich, Herr, ich nehme die Gabe Christi für mich an und werde versuchen, andere für dich zu gewinnen. Gott, jeder von uns, mach die kleine Hausfrau so freundlich und demütig, dass sie imstande ist, andere zu dir zu führen. Die Gabe, die du ihr gegeben hast, das Frauliche und Damenhafte, möge sie so damenhaft sein, dass die Nachbarn es an ihr sehen und sein möchten wie sie. Schenke dem Mann, dem Angestellten, wer immer es sein mag, Herr, schenke ihm ein demütiges Leben wie Christus, damit andere es sehen. Wir wissen nicht, wo sich die Menschen dort befinden, Vater, aber wir möchten niemals diesen herrlichen Hochweg verlassen und werden uns nach hinten beugen, nach vorne und zu jeder Seite ausstrecken, um eine Seele zu erreichen. Lege es in unseren Bereich, Herr, darum bitten wir, und gib uns ein solches Leben, das bewirkt, dass andere auch so leben möchten, während wir uns dir heute Abend weihen, im Namen Jesu Christi. Amen. Wollt ihr noch einmal eure Häupter beugen? Ich möchte euch allen ein sehr frohes Weihnachten wünschen. Möge die große Weihnachtsgabe, die erste und einzige, die ursprüngliche, die einzige, die es gibt, Jesus Christus, heute Abend in euren Herzen erneuert worden sein. Möge der Heilige Geist zu euch kommen und euch Gaben von Gott geben, um zu dienen, eine Gabe, damit ihr ein besseres Leben führen könnt. Das ist es, was ich möchte. Ich möchte lieber das Leben Christi in mir haben, um lieblich und siegreich zu leben, als all die Gaben der Heilung, die Gaben der Weissagungen und all die anderen Gaben. Gebt mir nur Jesus. Hilf mir, dieses Leben zu leben. Dieses Leben ist es, das ich ausleben möchte. Ich möchte so leben, dass andere es erkennen. Das ist meine Sehnsucht zu Weihnachten und ich bete, dass es auch eure Sehnsucht ist. Ich bete, dass Gott uns das gibt, wonach er sich sehnt. Jetzt wollen wir noch ein Wort von unserem Pastor hören und dann schließen. Gott segne euch. Wir sehen euch am Mittwochabend wieder. Bis dahin, Gottes Segen.